Ballhawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Jonas.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Und zwar mit mir, Max Brending, und auf der einen Seite Tobias Weil.
Hallo zusammen.
Und wieder dabei der Jonas Meister.
G'day, Mates.
Ja, wir haben uns jetzt tatsächlich diese Begrüßung angelacht, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ihr müsst sich was Neues ausdenken. Ja. Ist also meine Schuld, dass ihr euch das jetzt anhören müsst. Es tut mir ausgesprochen leid.
Mir
aber
nicht.
Aber Jonas ist halt so ein kleiner Australier, so eine kleine Lisa, der muss dann auch durchblicken lassen, dass er mal da war.
Genau, und, ja, ein bisschen ja. Angeben ist immer.
Genau, und das macht er jetzt auf diese Art und Weise. Darum freuen wir uns jetzt, euch hier ein bisschen vollquatschen zu können, zu dritt. Und es geht natürlich um das Spiel der Seahawks gegen die 49ers, gegen unseren Erzrivalen am kommenden Sonntag. Und bevor wir in dieses Spiel einsteigen, natürlich wie immer kurz und kompakt die Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room unsere Seahawks-News.
Ja, ganz frisch. Heute am Mittwoch, 29.09., Richard Sherman wird bei den Tampa Bay Buccaneers unterschreiben. Man hatte sich ja von Seahawks-Seite vielleicht noch so ein paar zwangsoptimistische Fans hatten sich ja noch erhofft, dass Sherman vielleicht zurückkommen könnte nach Seattle, um die doch arg hinter ihren Erwartungen spielende Secondary zu verbessern. Aber er hat sich jetzt für die Buccaneers entschieden und Tobi eben so einen schönen Tweet gesehen. The rich get Richard. fand ich ziemlich gut.
Ja, auch
ich würde fast sagen, wäre ein Folgentitel, wenn das jetzt nicht so, nur so eine Randerscheinung wäre. Es geht ja nicht unbedingt um Sherman, aber in diesem Podcast. Aber auf jeden Fall ein hervorragendes Wortspiel. Also ja, Sherman zu Tom Brady nach Tampa. Die Seahawks weiter mit Trey Flowers bedient. Läuft, würde ich sagen.
Ja, ganz kurz würde ich dazu noch was sagen. Also er hatte wohl in seinem Podcast mehr oder weniger Signing bekannt gegeben. Er hatte auch Kontakt mit den 49ers, mit den Seahawks und mit den Panthers. Hat sich natürlich für den einzigen Contender unter diesen Teams entschieden. Und als du gerade meintest, die Secondary spielt unter ihren Erwartungen. Nein, ich glaube, sie matcht ziemlich genau die Erwartungen. Aber das nur noch mal dazu.
Ja, war klar, dass da was zu kommen musste. Aber ich finde, also selbst DJ Reed, von dem man ja doch einiges erwarten konnte, selbst der ist ja, mittlerweile auch nicht mehr so das, was man aus letzter Saison gewohnt war. Dazu hat man vielleicht sich über die Offseason ein paar Verbesserungen bei Adams erhofft. Aber ja, das meine ich mit unter den Erwartungen. Mhm. Also man hatte keine hohen Erwartungen, aber die Secondary schafft es momentan, selbst die noch zu unterbieten. Schönere Nachrichten, Wide Receiver Rookie Dee Eskridge ist aus dem Concussion-Protokoll und wird wohl am Sonntag gegen die Niners auflaufen können. Der bringt den Seahawks einfach mal ein bisschen mehr Flexibilität. Wir können natürlich hoffen, dass die schwache Leistung der Offense auch daran lag, dass man eben Dee Eskridge nicht zur Verfügung hatte. Und dann spricht ja nichts dagegen, jetzt im Spiel gegen die Niners wieder ein bisschen tiefer in die Trickkiste zu greifen und ihn hoffentlich auch wieder auf die eine oder andere Weise einzusetzen. Also da sind wir auf jeden Fall gespannt. Und ebenfalls ganz frisch, Quarterback Jake Luton wurde entlassen. Wir haben uns ja sowieso vor der Saison gefragt, warum die Seahawks mit drei Quarterbacks ins Rennen gehen. Und ja, der letzte Nummer 3 Quarterback wurde jetzt entlassen, um Platz zu schaffen für Defensive Tackle Robert Nkemdiche, der letzte Woche schon vom Practice Squad hochgeholt wurde in den aktiven Kader. Und ich glaube, dieses Prozedere kann man nicht unbegrenzt oft machen, oder? Wie oft?
Zweimal. Und beim dritten Mal musst du ihn dann ins 53-Mann-Roster hochholen.
Ja, das heißt, das haben sie jetzt quasi ausgeschöpft.
Genau, sie haben es gegen die Titans einmal gemacht und dann gegen die Vikings und jetzt musste er dann quasi gesigned werden.
Ja, genau. Und dafür hat man dann eben den Quarterback rausgeschmissen. Wie gesagt, ich verstehe trotzdem nicht, warum man überhaupt mit einem dritten Quarterback reingegangen ist und ihn jetzt erst in Woche 4 cuttet, aber naja, so ist es jetzt passiert und ein bisschen mehr Tiefe auf Defensive Tackle kann sicherlich nicht schaden. Aber ja, das war es soweit an News. Wie gesagt, heute ist Mittwoch, das heißt, Injury Reports haben wir noch nicht wirklich für euch. Vor allen Dingen nichts Verlässliches. Das Spiel ist ja erst Sonntag, also müsst ihr da auf jeden Fall die Augen offen halten. Über Social Media, da informieren wir euch natürlich über alle Updates. Und ich würde sagen, soweit die News. Und dann kommen wir zur Preview Woche 4 Seahawks at 49ers.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich schon mal so ein kleiner Gradmesser, den man jetzt hat. Tobi, wie wichtig wird dieses Spiel schon so früh in der Saison?
Das Spiel wird jetzt schon meiner Meinung nach für ein Aufeinandertreffen in der Woche 4 ein viel zu wichtiges Spiel, dadurch, dass man sich ja den Saisonstart mehr oder weniger in den Sand gesetzt hat. Und dieses Paket, was jetzt kommt, also 49ers und danach gehen die Rams, ist für mich schon ja fast eine Vorentscheidung, kann man vielleicht so früh in der Saison nicht sagen, aber das zeigt ja schon ziemlich deutlich, in welche Richtung die Saison wohl gehen wird. Und wenn man beide Spiele verliert, dann sieht es da, glaube ich, ganz düster aus, selbst wenn man danach noch einiges an Siegen einfahren könnte. Weil wir haben im Vorgespräch so ein bisschen den Schedule mal sortiert. Aber dann sind irgendwann die Divisionsrivalen auch enteilt. Und dann kann man da noch so viel gewinnen. Also wird schon sehr wichtig, vor allem, weil ich die 49ers jetzt nach 3 Wochen vielleicht so als mitschwächstes Team mit den Seahawks in der Division sehe, dass man da den Sieg ganz dringend braucht.
Ja, Cardinals und Rams marschieren mit jeweils 13-0 voran. Das ist auf jeden Fall eine sehr ungünstige Situation. Und jetzt, du hast es angesprochen, 2 Divisionsduelle nacheinander, auf jeden Fall extrem wichtig, um nicht den Anschluss zu verlieren. Jonas, wie wichtig meinst du, ist das Spiel für dich? Also siehst du es auch schon so, dass das da jetzt Vorentscheidung, wie gesagt, übertrieben, aber ja, siehst du es ähnlich oder ist es für dich noch relativ entspannt, weil Beginn der Saison kann sich noch viel tun?
Ja, das ist halt so ein 50-50-Ding. Auf der einen Seite hast du eben die Tatsache, dass es noch relativ früh in der oder ziemlich früh in der Saison ist. Auf der anderen Seite, wie Tobi das schon angesprochen hat, wenn du die beiden Spiele jetzt verlierst, dann stehst du nicht nur bei 1-4 insgesamt, sondern du stehst halt auch in der Division, wo es in den letzten Jahren immer eng war. Letztes Jahr war es das einzige Duell, was 2-0 ausgegangen ist für die Seahawks, war gegen die 49ers, haben sie beide Spiele gewonnen, gegen die Rams und gegen die Cardinals haben sie 1 verloren, 1 gewonnen. Gerade im Hinblick auf die Playoffs, was den, wenn du am Ende doch noch durch den leichteren Schedule vielleicht eine ausgeglichene Bilanz mit deinen Division-Rivalen hast und dann aber in so einer schlimmen Phase für die Defense 2 so Spiele liegen lässt und dann schon in der Division 0-2 bist, das hat halt nochmal gerade in so einer ausgeglichenen Division wie der NFC West nochmal schwere Auswirkungen, wenn du da wirklich die beiden Spiele abgeben solltest. Deshalb, ja, schwierig.
Ja, schwierig auf jeden Fall. Also im Grunde ganz einfach, einfach gewinnen, ne? Und dann kann man Anschluss halten und natürlich nebenbei noch hoffen, dass Rams und Cardinals nicht enteilen. Also so langsam dürfen die auch gerne mal verlieren. Aber die Rams ja jetzt gegen den amtierenden Champion, die Buccaneers, relativ entspannt gewonnen. Also da hat man dieses Jahr, glaube ich, wirklich doch sehr, sehr, sehr starke Konkurrenz in der Division.
Wobei ich dazu noch kurz was sagen muss, Rams Cardinals, die spielen am Sonntag übrigens auch gegeneinander.
Perfekt, ja, genau. Sehr gut.
Das sind die Division-Wochen.
Ja, dann wird zumindest einer mal federn lassen, genau. Wurde auf jeden Fall mal Zeit. Und dann kann man ja mit einem Sieg gegen die Niners auch direkt schon so ein bisschen besser aufholen. Ja, die letzten Aufeinandertreffen, du hattest es zum Teil so ein bisschen angesprochen, Jonas, waren im letzten Jahr erfolgreich für Seattle, aber die Jahre davor eben auch immer extrem eng. Also da kann man sich auf jeden Fall auf was freuen. Wenn wir uns jetzt auf die 49ers dieses Jahr konzentrieren, wie sie momentan auftreten, Tobi, wo sind für dich so die herausstechenden Stärken der Niners?
Ja, also die stärkste Positionsgruppe ist für mich, und das ist ja eigentlich schon in den letzten Jahren auch schon so gewesen, die gesamte Defensive Line der 49ers. Joey Bosa, nein, Nick Bosa, der andere, vorneweg, Dee Ford, und was mich auch ein bisschen gewundert hat, als ich in die PFF-Noten gegangen bin in der Vorbereitung, DJ Jones hat bisher eine ziemlich gute Saison gespielt, eine ziemlich gute Grade bekommen. Den kannte von uns jetzt hier, glaube ich, keiner so richtig. Also das ist für mich schon auch ein ziemliches Mismatch im Vergleich zur Offensive Line der Seahawks.
Das hättest du jetzt auch nicht sagen dürfen. Das muss ich jetzt rausschneiden, dass wir den alle nicht kennen, weil der wahrscheinlich eigentlich voll bekannt ist und wir damit jetzt so eine richtig fette Wissenslücke offenbart haben.
Genau. Ja, das ist mir egal. Also Mut zum Glück. Ja,
ganz toll. Unser Ruf, der kaputt geht.
Genau. Was haben wir am Morgen nochmal vor?
Und das ist für mich ein Mismatch gegen die Offensive Line des Seahawks, wo ja hoffentlich Brandon Shell wiederkommen wird. Da muss man jetzt ein bisschen im Trüben fischen, weil wir da, wie gesagt, noch nicht mehr wissen. Darf man gespannt sein, wie viel Zeit Russell Wilson hinter der Line bekommen wird, ob sich die Offensive Line da ein bisschen stabilisiert, ein bisschen stärker Zeit als letzte Woche. Und ja, man muss auch ein bisschen mit dem Play-Calling, wie so oft eigentlich, entgegenwirken. Ein Kurzpassspiel beispielsweise wäre ja prädestiniert dafür, um diesen Pass-Rush schon ein bisschen zu entkräften. Aber naja, ich bin momentan in einem Stimmungstief bezüglich der Coaching-Entscheidungen der Seahawks. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man da sonderlich variabel erstmal drauf reagiert, sondern versucht wieder erstmal seinen Dingen durchzuziehen und ja, mal sehen. Vielleicht sieht man ein paar Rollouts, wo Wilson dann mal nur die Hälfte des Felds lesen muss, aber halt auch einfach die Zeit hat, mal einen Read zu machen oder so. Aber ich ahne da schon Schlimmes, wenn man da wieder auf die Big Plays setzt und auf die tiefen Pässe, dass man da die Zeit überhaupt nicht für kriegt. Und dann steht man am Ende wieder bei Dritter und, weiß nicht, 21 oder so und muss dann da versuchen, irgendwelche Screen-Pässe zu konvertieren oder den Ball wieder wegzupanten. Ja, deswegen, das ist für mich so erstmal das Matchup, was mir so sehr auffällt.
Ja. Ja, Jonas, traust du den Seahawks zu, vielleicht sich ein bisschen an den Packers zu orientieren, die ja auch das Spiel gegen die Niners erfolgreich abschließen konnten, die viel auf Kurzpassspiel gesetzt haben und dann ja eben auch so ein bisschen die sehr starke Defensive Line der 49ers ins Leere haben laufen lassen?
Ja, dass es so ein bisschen, dass es funktionieren kann, haben die Seahawks eigentlich in Woche 1 gegen die Colts bewiesen, die ja auch mit DeForest Buckner und dem Rest, der da so rumläuft, in der D-Line einen guten Pass-Rush haben nominell. Auch da ist halt, kann mich an den an die Slant-Route von wie heißt er nochmal? Scheiße. Gerald Everett erinnern zum Touchdown. Der ist auch, glaube ich, nur 6 oder 7 Yards nach vorne gelaufen und dann komplett einmal übers Feld, hat den Pass da in der Mitte, Russell Wilson passt über die Mitte, gefangen und ist dann einfach zum Touchdown da reingelaufen. Also, dass es drauf haben, hat das für mich gezeigt. Deshalb ist da so ein bisschen die Hoffnung da. Aber was man dann so in den letzten beiden Wochen gegen die Titans, gegen die Vikings gesehen hat, wenn dann wieder diese angesprochenen Screenpässe, die ja beim Gegner super funktionieren gegen die Seahawks Defense, aber auf Seiten der Seahawks, das ist ja so dieses aus den letzten Jahren, wo man sich dann immer so an den Kopf packt, diese Screenpässe, die kurzen Pässe, die Dump-Offs, die ja eigentlich nicht die Stärke der Seahawks sind. Deshalb bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich würde es natürlich gerne sehen, weil man weiß, dass sie es irgendwie drauf haben und auch mit den Receivern, vielleicht jetzt auch nochmal mit die Eskridge und auch den Tight Ends, die es bewiesen haben, dass sie kurze Pässe fangen können und dann Yards After Catch machen. Aber ja, je nachdem, wer dann da so wirklich das Ruder in der Offense in der Hand hat, ob es dann wirklich noch Shane Waldron ist oder ob Pete Carroll schon wieder die Nerven verloren hat und das dann an sich gerissen hat, wird man sehen. Aber die Hoffnung, 3 Euro ins Phrasenschwein, stirbt da zuletzt.
Ja. Ja, vor allem auch die Titans müssen stärker eingesetzt werden. Im letzten Spiel dann ja Will Disley, glaube ich, hatte eine gute Aktion, aber im Endeffekt war es dann auch irgendwie wieder zu wenig. Also gegen die Colts, so das ist angesprochen, hat man es mit Everett gut geschafft. Disley wurde auch einmal prominent eingesetzt. Aber ja, danach hört es irgendwie auf und für mich ist das tatsächlich auch einer der Wege, hier zu gewinnen, indem man einfach flexibel bleibt und Eskridge ist wieder fit und möglichst viele Anspielstationen einfach versucht anzuspielen. Und ja, am Ende sehe ich dann trotzdem wieder einfach nur lange Bälle auf Metcalf und Lockett, die ja nicht falsch verstehen, die ja wirklich schön aussehen. Und wenn es funktioniert, freuen sich ja auch alle. Aber darauf kannst du halt nicht ein ganzes Spiel lang setzen, weil das funktioniert dann einmal, maximal zweimal und dann halt nicht mehr. Und dann muss man eben trotzdem noch irgendwie eine Antwort in der Hinterhand haben. Ja, Tobi, an dich immer die Frage, die Niners mit Shanahan, Offensive Mastermind, stand zuletzt aber auch ein bisschen in der Kritik für einige Entscheidungen. Ist Shanny noch so dieser, ja, unangefochtene Offensivgenie, oder kratzt man da schon so ein bisschen an seinem, jetzt fehlt mir das Wort,
an seinem Genius.
Ja, von mir aus so. Ich komme nicht drauf.
Alles gut.
Ja, also so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Die Aussagen, die heute so durch die Social Media gingen, dass er bei einem vierten Versuch auch nicht wusste, wie viel noch zu gehen ist, das sind irgendwelche Sachen, die man nicht über seinen Headcoach unbedingt lesen möchte. Und ich habe nur salopp irgendwann mal dazu kommentiert, das wäre Carroll-esque. Und ich glaube, das möchte auch kein 49er-Fan über seinen Headcoach dann lesen, dass man sich mit unserem Steinzeit-Coach ein bisschen vergleicht.
Jetzt geht's los.
Ja, aber Pete Carroll in allen Ehren. Ich bin ja hier auch einer gewesen, der die Fahne eigentlich mal hochgehalten hat, aber momentan bin ich wirklich, wie ich auch schon sagte, stimmungstechnisch da sehr weit unten. Ich glaube aber trotzdem, also diese Folianis, die Offense wird ja jetzt nicht von jetzt auf gleich irgendwie unkreativ oder schlecht. Ich glaube, Shanahan ist weiterhin ein guter Playcaller. Aktuell startet da noch Jimmy Garoppolo, was mich so ein bisschen wundert, wobei er laut Quarterback-Statistics von Running Backs Don't Matter auch auf Platz 10 ist, also nur 2 Plätze hinter Wilson. Also auch wenn das manchmal, also so ein paar Highlights, die ich gesehen habe, sieht das auch immer ein bisschen seltsam aus, was er macht, aber so schlecht spielt Garoppolo bisher gar nicht. Und über die anderen Playmaker muss man gar nicht reden. George Kittle ist natürlich immer noch zu nennen. Da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass am Sonntag Marquise Blair im Slot vielleicht gegen ihn größtenteils spielen kann, aber meiner Meinung nach auch gerne Mann gegen Mann, weil
da gibt es auch noch nicht viel News, oder? Ja, Blair wieder fit ist?
Nee, bisher leider nicht.
Mal eben live hier reinschauen, red mal gerne weiter.
Ja, weil das wäre nämlich zum Beispiel was ich dann gerne sehen würde, weil ich glaube auch Ugo Amadi da körperlich vielleicht Probleme bekommen könnte und er ja auch desaströs war gegen die Vikings, also da würde ich dann zum Beispiel Marquise Blair gerne drauf abstellen, aber gut, was habe ich schon zu sagen? Ansonsten, Brandon Ayuk ist jetzt auch so ein bisschen wiedergekommen. Am Anfang der Saison wurde er mehr oder weniger gebencht. Das war auch eine ganz komische Geschichte, vor allem für die ganzen Fantasy-Spieler, die ihn dann früh gedraftet hatten und dann sehr verwundert waren, dass, ich glaube, Trent Sherfield da ein bisschen vorgezogen wurde. Der hat jetzt aber auch schon wieder seine Spielanteile gesehen. Also, ich denke, die offensiven Waffen sind da und das Mismatch gegen die Secondary der Seahawks auch auf jeden Fall. Da kann man irgendwie hoffen, dass man, Flowers versteckt und DJ Reed irgendwie auf einmal einen Leistungssprung innerhalb einer Woche macht. Ansonsten sehe ich da leider auch schon wieder sehr viele Punkte durch die Luft und dann kommt noch das kreative Playcalling auch in den Run-Plays der 49ers dazu. Wer da den Ball läuft, ist mir eigentlich ziemlich egal, weil in dieser Offense sieht fast jeder Running Back irgendwie dann auch mal gut aus. Darf man überrascht sein, wer da am Sonntag die heiße Hand bekommt. Aber es sind auf jeden Fall genug Waffen da, um ganz schön Schaden zuzufügen, leider.
Ja, die Seahawks müssen Flowers verstecken, wie die SPD Saskia Esken im Wahlkampf. Ganz, ganz, ganz wichtig auf jeden Fall.
Ja, apropos Trey Flowers verstecken, ich weiß nicht, es gibt ja immer diese schönen Geschichten mit irgendwelchen komischen Verletzungen. Ich bin der Letzte, der ihm das irgendwie wünscht, aber kann er sich nicht mal irgendwie beim Duschen irgendwie den dicken Zeh anstoßen oder so? Der ist andauernd fit. Was ist denn mit ihm?
Also so weit würde ich jetzt nicht gehen und ich bin ja nun beileibe kein Freund von Flowers. Aber das Ding ist, Flowers ist ja Starter. Das heißt, ich will gar nicht wissen, wie scheiße sich die anderen im Training anstellen, dass da nicht mal wenigstens was ausprobiert wird. Flowers hat 100% der Steps gespielt. Ja. Also
das ist ja die Frage, die Tobi und ich in der Recap gegen die Vikings schon aufgestellt haben. Du hast für Sidney Jones getradet, du hast für John Reed getradet und ich glaube, John Reed hat einen Snap gespielt gegen die Vikings und da haben wir uns halt auch gefragt, wie dämlich müssen die sich denn anstellen, dass zum Beispiel Jordan Brooks zwischendurch gebencht wird und Cody Barton dann aufläuft und Trey Flowers spielt halt komplett durch.
Ja, aber manchmal ist der beste Skill auch einfach Verfügbarkeit und das trifft dann irgendwie auch auf Trey Flowers zu. Ja. Und dann habe ich bisher meine Kreisliga-Karriere. Also ich war immer fit und da.
Jetzt spannen wir mal den ganz großen Bogen.
Und konnte in der Viererkette alles spielen und dann hieß es ja, dann halt Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger. Ja, alles klar, also du kommst auch auf deine Spiele.
Ja. Auf einmal muss er laufen da, aber von außen, ganz schlimm. Ja, dachte sich Flowers auch so, was? Jetzt hier hinter Jefferson herlaufen? Ach nee, komm. Ja, also ich hab eure Folge natürlich gehört und war, ich wusste nicht, ob ich traurig sein soll oder glücklich, dass ich nicht dabei war, weil einerseits natürlich hätte ich mich auch gerne ausgekotzt, andererseits wahrscheinlich gut für meinen Blutdruck, dass ich da nicht mich zu sehr aufregen musste, durfte. Aber ja, wenn wir schon bei der Secondary sind, ich glaube, auch wenn du von George Kittle sprichst, da wäre natürlich, bevor man Marquise Blair sich anschaut, wäre natürlich logischer Spieler, der da die Deckungsarbeit übernehmen könnte, Jamal Adams als Strong Safety, der aber ja auch so schlecht getackelt hat gegen die Vikings. Also der hat irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr es vor eurem inneren Auge sehen könnt, wie, ich glaube, Mattison war es, an der Außenlinie langläuft und Adams hüpft dann mit der Schulter irgendwie rein. Der
Tackle-Versuch da, ne?
Ja, und guckt nicht mal hin und fliegt da wie ein Anfänger an ihm vorbei. Und ich dachte mir so, Alter, was ist denn das? Weil das ist ja eigentlich was die Seahawks immer ausgezeichnet hat, so sicheres Tackling und immer erst den Mann zu Boden bringen. Und das war halt wirklich so ein kompletter, ja, ich hüpfe hier mal rein wie so ein Vollspacken. Und
da, also, der Gute heute ist aber.
Also in meiner Kneipe. In meiner Stammkneipe nennen sie so einen Vollspacken.
So. Ja. Grüß an Herrn Kubicki.
Ja.
Also, oh, ja, aber die Szene mit Adams, die haben wir schon mal so gesehen letzte Saison. Und da hieß es noch, das war wegen seiner Verletzung. Es war im Spiel gegen die Rams, als Malcolm Brown den Touchdown reingelaufen ist und Adams da auch so ein bisschen komisch reingegangen ist. Und da hieß es noch, ja, Schulterverletzung und so weiter. Jetzt ist er voll fit und macht das Gleiche. Ja. Das ist einfach scheiße.
Ja. Ja, also der muss sich, ja, man sagt immer, der muss sich steigern, aber das passiert ja auch nicht von selbst. Also, ich sag mal so, der Trade sieht immer schlechter aus.
Ja. Aber wo du jetzt auch meintest, dass Adams ihn ja covern könnte, weil für mich ist dann gegen diese Titans immer so die Blaupause, dieses Spiel vor 2 Jahren gegen die Chiefs in Seattle. Da hat Akeem King, wer ihn noch kennt, Travis Kelce, ja, eigentlich das ganze Spiel in Manndeckung genommen und das war ziemlich gut damals und das ist dann für mich, also Marquise Blair ist für mich dann einfach klassenbesser und wäre für mich dann gegen Kittle dann da die Lösung, wo man das nochmal so ähnlich probieren könnte, um ihn da aus dem Spiel zu nehmen.
Ja, Herr Kittle bis jetzt ja auch fast ein bisschen enttäuschend, beziehungsweise gar nicht so stark eingebunden, wie man es vielleicht gedacht hätte. Die Offense läuft hauptsächlich über Deebo Samuel. Brandon Ayuk wird jetzt auch wieder mehr eingebunden, also ja, aber klar, wenn man sich dann stärker auf die Wide Receiver konzentriert, braucht man sich auch nicht wundern, wenn Kittle dann auf einmal sein Breakout-Spiel mit 10 Catches und 150 Yards hat. Also,
ich warte nur drauf.
Ja, genau, am besten gegen die Seahawks. Das stimmt, du hast ihn aufgestellt, ne? Ja, also Tobi und ich spielen gegeneinander in der Dynasty und er hat tatsächlich Kittle auf dem Platz.
Ich habe ihn seit Wochen auf dem Platz, ich lasse ihn einfach drauf.
Ja, also wir hoffen dann sowohl für mich als auch für die Seahawks, dass Kittle aber mal sowas von reinscheißt und am besten noch mal ein paar Minuspunkte macht. Gut, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, wo kann Seattle ansetzen? Natürlich über den Pass, am besten Kurzpassspiel. Tobi, die Defense der 49ers momentan jetzt auch nicht komplett Creme de la Creme, oder?
Nee, vor allem im Spiel gegen die Packers jetzt zuletzt ziemlich schwach gegen, na gut, Davante Adams. Aber ich denke auch, dass die Seahawks da ja Wide Receiver mit wirklich Extraklasse der NFL haben, um da die individuellen Matchups zu gewinnen. Ja, aber ob es überhaupt so weit kommt, dass der Pass platziert werden kann, das ist dann für mich die größere Frage eigentlich in diesem Spiel. Ja, irgendwie schreit alles wieder Richtung Shootout und da habe ich eigentlich auch schon gar keine Lust mehr. Ne? Also das haben wir letztes Jahr die Hälfte der Saison auch erzählt. Also man konnte eigentlich nur mit 4 Punkten irgendwelche Spiele gewinnen. Das ist für mich halt einfach auch irgendwie nicht das, was ich mir unter einer Footballmannschaft oder einem Team da verstehe, dass man so auf einen Mannschaftsteil angewiesen ist. Die Offense ist vor allem in der heutigen NFL natürlich wichtiger als die Defensive. Aber wenn die Defensive so gar nichts zum Ergebnis beiträgt, ist echt schon hart. Aber ich will jetzt auch schon gar nicht wieder anfangen zu ranten. Also komm. Ich darf gerne Jonas weitermachen oder so.
Was soll ich da sagen? Also nominell ist es halt wirklich, was mir so ein bisschen auf den Geist geht, ist halt, dass man es gegen die gegen die Colts am Anfang im ersten Spiel der Saison, ja, von wegen Non-Overreaction, aber das war schon so nach dem ganzen Gelaber in der Offseason ja von dem offensiven Magier namens Shane Waldron, das war schon echt echt cool, wenn Everett da irgendwie auf der Ex-Receiver-Position ganz außen auf einmal als Tight End stand oder so, oder dann auch so Sweeps, die funktioniert haben, und dann bist du jetzt 3 Wochen später und denkst dir, ja, wo ist diese Magie hin? Ne? Warum?
Ja, aber da war unser Podcast-Titel sehr gut gewählt.
Non-Overreaction. Ja, das zweifle ich da auch gar nicht an.
Wir haben uns nicht in das Licht führen lassen. Wir wussten, na, das wird doch schlechter. Also das bleibt nicht so.
Ja, das ist halt. Ich weiß nicht, Tobi war es, glaube ich, auch, der es in der WhatsApp-Gruppe bei uns gepostet hatte, von wegen, dass die Seahawks ja gefühlt immer langsamer werden, was das Playcalling angeht. Also in der Woche 1 gab es ja eine No-Huddle-Rate in neutralen Situationen von 27%. In Woche 2 sank das dann schon wieder auf 10%. Und in Woche 3 waren es irgendwie 6%. Mir ist dann auch gegen die Vikings aufgefallen, dass so dieses typische Seahawks-Syndrom war. Russell Wilson wurde immer hektischer an der Line of Scrimmage, weil er die Play-Clock hat runterlaufen sehen. Und waren dann immer noch 2 oder 1 Sekunde, bevor das Play losging. Und ich kann mich an die Situation, das Spiel in Indianapolis erinnern, wo die Line dann auf einmal schon stand und die Receiver außen waren. Da war noch 20 Sekunden auf der Playclock, wo ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt los? Und jetzt sind wir an dem Punkt schon wieder angekommen.
Woran das wohl liegen kann?
Ja,
ob der Pergamentrolle
mit den grauen Haaren, ob der Herr mit den grauen Haaren da an der Seitenlinie schon irgendwie wieder seinen Schraubenschlüssel zwischen die Beine von Shane Waldron geworfen hat oder so, ich weiß es nicht, aber es ist irgendwie.
Kommt dann so ein Herold an, entfaltet so ein langes Blatt Pergament und
verkündet folgenden Playcall.
Genau.
Brieftaube
aufs Feld schicken und so.
Lauf durch die Mitte. Ja. So oder ähnlich wird's vermutlich ablaufen. Ja, wenn man nochmal auf unsere Defensive schaut, Offensive Line der Niners sicherlich herausragend. Trent Williams, der bei PFF momentan Nummer 1 aller Tackle ist, mit einer Grade von 93,2, also wahnsinnig gut. Insgesamt sieht die Line nicht schlecht aus, hat aber hier und da so Probleme mit der Pass Protection. Tobi, glaubst du, hier wäre für den Pass Rush der Seahawks was drin, der ja gegen die Vikings jetzt auch nicht gerade besonders gut aussah?
Boah, das ist eine gute Frage. Am Ende wird's wie so oft natürlich, also die Stärke dieser Defensive Line ist ja nicht die Spitze, sondern die Breite. Und wenn man da, ich weiß auch nicht, also ich kann mich jetzt gerne auch irren, aber wo ist eigentlich Carlos Dunlap in den letzten Spielen gewesen? Habe ich wenig von gesehen. Elton Robinson, Max und ich sind ja große Fans. Darryl Taylor macht sich momentan auch ganz gut, hat ja auch die einzig gelungene Aktion gegen die Offensive Line der Vikings im letzten Spiel. Also da wird es am Ende wieder über die Rotation laufen. Benson Mayowa ist ja auch ausgefallen, den ich ja als Rotationsspieler sehr schätze eigentlich. Und ja, da muss man schauen, ob er darüber irgendwie Druck kreieren kann. Weil Jimmy Garoppolo ist ja auch nicht der mobilste Quarterback, da muss man halt versuchen, ihn irgendwie zu schlechten Entscheidungen zu zwingen. Also so ähnlich wie bei Jared Goff beispielsweise, dass man einfach die Pocket ein bisschen zerstört und ihm mal ein bisschen scramblen lässt, weil dann wird's eigentlich immer ziemlich spaßig. Aber ich bin gespannt, ob man da überhaupt diese Durchschlagskraft am Ende hat gegen die doch recht gute 49ers Offensive Line. Also ja, auch hier sind meine Aussichten irgendwie sehr düster. Also wundert euch nicht über den Tipp nachher. Also
ja, insgesamt denke ich mal, können wir mal versuchen, das Ganze so ein bisschen abzurunden. Also ja, wie könnte dieses Spiel verlaufen? Könnte natürlich wieder ein Shootout werden. Das war zumindest das, was man im Spiel gegen die Vikings erwartet hatte. Gegen die Titans ist tatsächlich auch eingetreten, weil eben beide Defensiven nicht besonders stark sind. Zumindest die Passverteidigung, also die Secondaries bei beiden, sind auf jeden Fall eine Schwachstelle. Die Offensiven tendenziell eher die Stärke. Also Jonas, glaubst du, diesmal wird es dann ein Shootout? Also kriegt Seattle diesmal auch die Chance, ein paar mehr Punkte zu machen als 17?
Auch hier sage ich, schließe ich mich dem Tobi an, wundert euch nicht über den Tipp. Also ja, ich habe die Hoffnung noch nicht weggeschmissen, hier die Wupper runter, kurz vor meinen Füßen hier, wenn ich hier rausgucke. Ich kann es mir nach den bisherigen Leistungen, gerade was so die D-Line der 49ers angeht, was den Druck angeht, ob die Seahawks da mit ihrer doch potenten Offensive einen guten Ansatz haben. Das war mir gegen die Vikings einfach schon zu wenig. Deshalb, ja, denke ich nicht, dass, so sehr ich es mir wünschen würde, aber ja, ich lasse mich da gerne überraschen, aber stand jetzt irgendwie ein paar Tage vor dem Spiel und ein paar Tage nach diesem doch ernüchternden Vikings-Spiel glaube ich nicht, dass es zu einem Shootout zumindest auf Seiten der Seahawks kommen wird.
Na. Schade, aber gut, ja. Wir werden sehen, wie es am Ende läuft. Zumindest können wir noch draufsetzen, dass wir den besseren Quarterback haben. Es sei denn, die Niners spielen mit Lance, der natürlich bis jetzt eine hervorragende Quote hat. 2 Ballberührungen, 2 Touchdowns. Also das macht ihm, glaube ich, so schnell auch keiner nach. Also insgesamt würde ich sagen, ist zum Spiel alles gesagt. Oder habt ihr noch Punkte, die man ansprechen muss für das Match?
Ja, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, wir haben so eben mal die Seahawks Run Defense angesprochen, die ja gegen, gerade auch was das Tackling angeht, gegen Minnesota nicht auf dem Stand war, auf dem man sie normalerweise erwartet. Und ja, gerade Minnesota, ich hatte es dann nochmal im Nachhinein nachgelesen, Alexander Mattison hat bisher in seiner Karriere 2 Spiele über 100 Yards erlaufen. Einmal am Wochenende gegen die Seahawks und einmal letzte Saison gegen die Seahawks, als Dalvin Cook auch ausgefallen ist. Und jetzt mit dem Ausfall von Raheem Mostert auf Seiten der 49ers, der ja schon irgendwie nach Woche 2, glaube ich, auf IR gesetzt wurde, und den Verletzungsproblemen auf der Running Back Position hast du jetzt zwei Rookie Running Backs mit Trey Sermon und Elijah Mitchell. Mitchell hat gegen die Lions, glaube ich, auch schon irgendwie 110 Yards erlaufen oder so. Ja, da hoffen wir natürlich, dass sich diese erfahrene Seahawks Run Defense vielleicht so ein bisschen auf die Rookie Running Backs einschießt und dass die Offense der 49ers dadurch vielleicht ein bisschen eindimensionaler machen kann. Mhm. Aber ja.
Glauben wir wirklich dran? Ich weiß es nicht.
Ja, wie gesagt, also die Hoffnung habe ich noch nicht die Wupper runtergeschickt, aber ich bin da auch echt, ja. Wir sind da, haben, glaube ich, im Moment so den Seahawks-Blues alle gefühlt. So, ja. Denke ich mal.
Ja, aber es macht auch Spaß, ein bisschen überpessimistisch zu sein. Also, ja.
Vielleicht da freut man sich dann, wenn sie dann vielleicht doch das Spiel gewinnen und man vorher gedacht hat, das wird überhaupt gar nichts.
Ja, oder es wird einfach eine richtige Scheiß-Saison. Wilson wird getradet, Carroll wird gefeuert, wir haben einen guten Draft-Pick und dann richtig schön
Neustart. Meinst du den Neustart. First-Round-Pick, den die Jets haben?
In den guten Draft-Pick. Kein Top-3-Pick. Okay. Das so schlimm wird es dann doch nicht.
Ja. Naja, weil die haben ja unseren First-Round-Pick noch.
Den First-Round. Ja, ach stimmt. Ja,
sprich, wenn die Seahawks scheiße spielen, freuen sich die Jets, dass sie 2 gute First-Round-Picks haben.
Ja, ja, dann einen guten Zweitrunden-Pick hat er auch was. Oder haben wir den überhaupt noch? Ach, ich weiß es auch nicht. Dieser verfluchte Trade.
Nächsten Draft sind es, glaube ich, hätte letztens immer nachgeguckt, 7 Picks, die Seahawks haben bisher.
Mensch.
Also zeichnen wir doch einfach mal den Worst Case auf. Scheiße Saison, die First-Round-Picks weg. Also, und Wilson hat auch keine Lust mehr auf den ganzen Quatsch hier. Dann kann man nicht mal zu früh einen Quarterback picken.
Aber cool. Aber Carroll bleibt.
Ja, genau. Ken Norton Jr.
Stell dir mal vor, Pete Carroll geht mit 70 Jahren nochmal in Rebuild.
Ja.
Glaube ich nicht.
Naja, dachte aber Belichick auch nicht und trotzdem versucht das jetzt nochmal mit dem Mac Jones. Aber ja.
Naja, gut. Wir sind in Woche 4, also vor Woche 4.
Ja, ich will jetzt trotzdem pessimistisch sein. Ja. Läuft da alles scheiße hier.
Ja, genau.
Washington auch nur Mist. Ja. Ich habe nichts zu lachen momentan in der NFL. Fantasy läuft kacke. Ja. Alles für den Arsch. Naja, gut. Ich würde sagen, soviel zum Spiel und dann kommen wir jetzt ins Two-Minute Warning.
Two-Minute Warning. Was sonst noch wichtig ist.
Ja, und wie immer dürfen wir jetzt nach dieser wundervoll pessimistischen Ansage hier nochmal unsere Tipps abgeben. Tobi, fang du doch gerne mal an.
Ja, ich dachte, ich hätte mir im Vorgespräch einen notiert, den habe ich schon fünfmal durchgestrichen, weil ich mir nicht ganz sicher bin. Also ich denke eigentlich, dass es ein Shootout wird, aber es ist auch ein Division-Duell. Die sind da eigentlich tendenziell immer etwas enger und ich tippe jetzt einfach 21-24 für die 49ers. Also dann doch relativ knappe Niederlage. Vielleicht irgendwie so ein Spielverlauf, dass man nach der Halbzeit voll aufdreht, weil man in der ersten Halbzeit nur 3 Punkte gemacht hat, aber es am Ende dann leider einfach nicht mehr reicht und die Vorhinein enteilt sind. Ja, also eine knappe Niederlage habe ich, 3 Punkte ist ungefähr der Spread, den auch die Wettquoten ungefähr decken. Also ja, leider kein Sieg.
Ja, Jonas, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich sag mal so, vor der Saison waren wir alle optimistischer, genauso wie ich. Da hatte ich die Seahawks, kann man auch bei uns im wunderschönen Saisonmagazin noch nachlesen, auf Sieg getippt, nach der Vorstellung gegen die Vikings, die ich ja auch intensiv für die Website verfolgen durfte. Bin ich da doch pessimistisch und der Shootout wird bei mir nicht kommen und die Seahawks kriegen im Levi Stadium eine Schelle verpasst und verlieren mit 10-24 gegen die 49ers. Ja. Ja, die Hoffnung liegt jetzt doch in der Wupper. Komm.
Ja, gut. Also erstmal glaube ich, es werden deutlich mehr Punkte fallen, weil beide Secondaries einfach schwach sind und ich glaube, allein auch durchs Laufspiel können die Niners gut punkten. Ich glaube auch, dass die Niners das gewinnen werden, aber ich denke mal, es wird knapper werden und es werden mehr Punkte fallen. Also insgesamt sage ich, es wird ein 33-31 für die 49ers und ja, dann geht's gegen die Rams und dann startet man 1-4. Ich bin entzückt. Na gut, aber vielleicht kommt es ja doch ganz anders. Wenn ihr das Spiel verfolgen wollt, geht das diesmal wieder nur über den Game Pass. Ich weiß, was ist denn da los bei RAN eigentlich? Ja. Jetzt muss man sich als Seahawks-Fan hier fast schon einen Game Pass leisten, oder was? Ja. Also das ist nicht mehr das RAN, das man kennt. Das ist traurig.
Die sind nicht mehr der große Draw und werden sogar von RAN NFL fallen gelassen.
Ja, nur noch Chiefs und Buccaneers übertragen. Ey.
Und Patriots zwischendurch nochmal.
Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass sie um 22.05 Uhr spielen und die den Slot sowieso nicht übertragen, aber man kann ja mal ein bisschen meckern. Also 22.05 Uhr geht's los. In Santa Clara bei den 49ers, Übertragung über den NFL Game Pass und wer möchte, über The Zone in der Konferenz. Und
erinnern noch an unsere 49ers Weltreise.
So, stimmt. Ihr beiden seid auf hier Auslandseinsatz.
Genau. Okay.
wir haben euch, es ist sowieso also ganz, ganz stark, dass ihr hier Preview macht und das Gleiche dann nochmal sagen müsst. In 2 verschiedenen 49ers Podcasts haben wir euch geschickt. Erzählt gerne mal, wann und wie die beiden Podcasts denn genau heißen.
Ja, also ich bin morgen Abend, Donnerstagabend ist das, um 20 Uhr im Niners Huddle zur Aufnahme und werde dann die frohe Botschaft dann auch im Feindesgebiet verkünden. Folge kommt dann am Freitag, Samstag weiß ich jetzt nicht genau, aber werde dann schon irgendwie über die sozialen Medien erfahren. Bin ich mal sehr gespannt drauf, wie es dann in anderen Podcasts so zugeht oder wie zum Beispiel auch die 49ers die Seahawks sehen. Da bin ich.
Vielleicht sind die ja auch so pessimistisch, weil die jetzt auch verloren haben.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, es wird sowieso eine ganz traurige Veranstaltung, aber freue mich trotzdem drauf.
Ja, kann man sich gegenseitig Mitleid spenden. Und Jonas, wo bist du zu Gast?
Genau, ich bin auch morgen zeitgleich mit Tobi um 20 Uhr oder 19 Uhr, habe ich jetzt gerade gelesen, im Outside Zone Podcast des 49er Empires Germany. Und da gehe ich auch mit davon aus, dass die Folge natürlich vor dem Spiel erscheinen wird. wann genau, weiß ich nicht. Aber ich schätze mal Freitag oder Samstag spätestens. Und da bin ich auch mal gespannt, wie die 49ers-Fans, die ja ähnlich pessimistisch sein können wie andere Franchises, Fans anderer Franchises. Deshalb weiß ich nicht, ob wir uns da gegenseitig die Taschentücher vollheulen werden, aber ich bin mal gespannt. Ja. Ich freue mich aber auch drauf.
Für ein bisschen Trost spenden wird es auf jeden Fall
genau.
Reichen.
Wir trösten uns gegenseitig.
Ja. Also die Auftritte bekommt ihr natürlich dann auch von uns über Social Media. Das heißt, wenn es euch nicht reicht, uns hier zu dritt zuzuhören, sondern auch nochmal so ein bisschen beim Feind mithören wollt, dann werden wir euch auch da auf jeden Fall mit den Links unterstützen. Und genau. Ich würde sagen, für uns war es das jetzt soweit. Das war doch wirklich sehr sehr pessimistisch heute, sehr traurig. Vielleicht belehren uns die Seahawks dann doch eines Besseren. Man kann es nur hoffen, aber wir verabschieden uns jetzt auf jeden Fall ganz euphorisch wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.